Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zum ZIP FM vom 13.12.2012, zusammengestellt von Coloradio in Dresden. Die Themen:
Havarie im ältesten bundesdeutschen Atomkraftwerk. Eine Tropfleckage führt zur Abschaltung des Reaktorblocks C in Gundremmingen.
Die Energiewende. Grün getünchte Umverteilung von unten nach oben. Ein Kommentar von den Nachdenkseiten.
Rassismus auf dem Balkan. Demonstrationsverbot aufgrund ethnischer Zugehörigkeit in Bosnien-Herzegowina.
Racial Profiling, Petition für den Bundestag. Anliegen nicht nur der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Das AKW Gundremmingen meldete am Montag, den 10.12., eine Tropfleckage an einem Messstutzen unterhalb des Reaktordruckbehälters, also am Hauptkreislauf, der mit einem Druck von 70 Bar und einer Temperatur von über 200 Grad arbeitet. Eine Gefahr soll laut RWE nicht bestanden haben. Der Block C des AKW Gundremmingen ist zurzeit nicht am Netz. Coloradio sprach mit Raimund Kamm vom Forum gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik darüber.
Kann das erzählen, was wir aufgrund der kurzen Vorfallmeldung des AKW wissen? Die haben in der Nacht auf den Montag den Reaktor runterfahren müssen, nachdem sie eine Tropfleckage unterhalb des Reaktordruckbehälters festgestellt haben. Nun muss man ein bisschen sprechen, was ist der Reaktordruckbehälter? In dem Reaktordruckbehälter, da sind diese Spaltelemente drin, wo die große Hitze entsteht durch die Kernspaltung und wo dann das Wasser zum Sieden gebracht wird. In Gundremmingen sind es ja die zwei letzten deutschen Siedewasserreaktoren, die dort laufen. Und dort in dem Reaktordruckbehälter verdampft, siedet schon das Wasser. Und unterhalb, und das ist nicht genauer bisher angegeben, unterhalb kam es zu einer Tropfleckage. Heißt nun eine Tropfleckage, dass da 10 Tropfen rausgekommen sind? Oder heißt das, da sind 10 Liter rausgetropft? Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie radioaktiv das Wasser war. Dass es radioaktiv gewesen sein muss, wird klar sein, denn in einem Siedewasserreaktor hat man nur einen Hauptkreislauf. In den moderneren Druckwasserreaktoren sind es zwei Hauptkreisläufe. Und wenn dann in diesem einen Hauptkreislauf es zu einer Leckage kommt, dann ist das Wasser, was dort rauskommt, eben auch radioaktiv, denn es geht ja direkt an den Spaltelementen vorbei. Und aus den Spaltelementen, wenn die mal undicht waren, sind, kommen auch kleine Spuren von Radioaktivität raus. Das ist also in Gundremmingen passiert. Die haben dann eine klitzekleine Meldung gemacht. Die wurde bisher über die Medien auch weitergegeben. Aber es wurde gesagt, eine Bewertung des Vorfalls könnten sie noch nicht machen. Das würden sie erst demnächst machen. Sie wollen also, so müssen wir es ihnen vorwerfen, diesen Vorfall aussitzen. Und wir sind gespannt, was nun die Aufsichtsbehörde, das ist das Bayerische Umweltministerium, was die dazu sagen. Eigentlich ist es überfällig, dass die eine Stellung abgeben.
So, zu den undichten Brennelementen hatten die auch schon mal keine Meldung abgegeben.
Wir haben in Gundremmingen schon ein paar Mal die Situation gehabt, ich spreche ja immer von den Spaltelementen, weil da nichts drin brennt, sondern das Uran gespalten wird, dass in diesen Spaltelementen, dass die undicht waren. Sprich, die Hüllrohre haben dann kleine Risse und aus den Rissen pfeift dann das radioaktive Gas, was durch die Spaltung entsteht, raus, reißt auch vermutlich Partikel mit, die sind dann im Reaktorwasser. Das soll nicht sein, ist aber in Gundremmingen in den letzten Jahren mehrmals passiert. in Uranspaltelementen, in MOX-Spaltelementen und auch in diesen WAU, WAU steht für wiederaufbereitetes Uran, in diesen WAU-Spaltelementen. Und insofern muss man befürchten, dass dieser Hauptkreislauf stärker mit radioaktiven Partikeln kontaminiert ist, als das in anderen Kraftwerken der Fall ist.
Das Wasser, was dort weggelaufen ist, ist ja radioaktiv, weil es ja Siedewasserreaktor ist und es gibt nur einen Hauptkreislauf. Weißt du, wo das hingeflossen sein kann oder entzieht sich das deiner Kenntnis?
Tropfleckage, das läuft natürlich nicht einfach irgendwo in einen Gully rein. So darf man sich das oder kann man sich das wohl nicht vorstellen. Das wird aufgefangen sein, das wird gewischt, aufgewischt worden sein unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Und was man dann damit macht, wissen wir nicht. Also es ist nicht so, dass man jetzt befürchten müsste, dass die radioaktive Flüssigkeit jetzt aus dem Reaktor insgesamt rausgekommen wäre. Es ist ja ein Reaktordruckbehälter, da ist es rausgekommen. Aber dann ist ja noch der Sicherheitsbehälter und das Ganze spielt sich innerhalb des Sicherheitsbehälters ab.
So ist jetzt nun das ganze AKW vom Netz oder nur der Block C?
Nur der Block C. Der Block B läuft noch weiter.
So, und wie geht es jetzt weiter? Druck machen müssen wir auf jeden Fall. Die Störfälle häufen sich ja in Gundremmingen. Ist es mal abzusehen, dass Block B und C abgeschaltet werden?
Ja, das ist ein trauriges Kapitel. Am 30. Juni 2011 hat der Bundestag beschlossen, wann die einzelnen AKW spätestens vom Netz gehen sollen. Für Gundremming bedeutet das, der Block C soll bis zum 31. Dezember 2017 und der Block C gar bis zum 31. Dezember 2021 noch laufen dürfen. Wir halten das von unserer Bürgerinitiative für unverantwortlich aus drei Gründen. Erstens, eben diese Reaktoren sind alt, sind Siedewasserreaktoren und die sind zu gefährlich. Sie haben auch keine ausreichende Haftpflichtversicherung. Zweiter Grund, der Müll, der in Gundremming gemacht wird durch die Spaltung von Uran und Plutonium, der Müll kann ja nicht entsorgt werden. Zur Erinnerung, dieses AKW wurde schon vor 46 Jahren in Betrieb genommen, im Dezember 1966. Da war das der Block A und dann später kamen Block B und C hinzu. Block A ging kaputt. Und seitdem wird dort Uran gespalten und Atommüll erzeugt und bis heute ist noch kein einziges Kilogramm entsorgt worden. Also das ist der zweite Grund, warum wir fordern, es muss vom Netz gehen. Und der dritte Grund ist, die Atomkraftwerke geben auch, das ist vielen Menschen nicht bekannt, geben auch im Normalbetrieb schon radioaktive Gase über den Kamin, jedes AKW hat einen Kamin, über den Kamin ab oder auch über das Abwasserrohr in die Flüsse. Bei uns heißt das, diese radioaktiven Abwässer gehen auch in die Donau. Also wegen des nicht gelösten Müllproblems, wegen der Gefahren, wegen der radioaktiven Strahlung fordern wir, dass dieses AKW Gundremming so schnell wie möglich vom Netz gehen soll. Und bei so schnell wie möglich möchte ich auch herauskehren, dass wir ja das Atomkraftwerk zur Stromversorgung nicht brauchen. Wir können den Strom auch anders erzeugen. Photovoltaik wird immer besser. Windkraft müssen wir auch im Süden machen. Einsparen, Effizienz haben wir große Potenziale. Deswegen sagen wir, dieses Atomkraftwerk kann schnellstmöglich abgeschaltet werden, muss abgeschaltet werden. Dann erzeugen wir den Strom in den anderen Kraftwerken. Und wenn wir immer mehr Wind- und Solaranlagen aufbauen, dann geschieht das auch klimafreundlich.
Das war Raimund Kamm im Gespräch vom Forum Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V.
Energiekostendebatte, Umverteilung mit sozialem Mäntelchen. Ein Kommentar von Jens Berger. Die Energiewende ist ein großes und vor allem teures, jedoch im Kern sinnvolles politisches Projekt. Sie stellt jedoch, so wie sie derzeit angegangen wird, auch eine grün getünchte Umverteilung von unten nach oben dar, Die Lobbyverbände scharren schon mit den Hufen, um diesem Projekt ein Ende zu bereiten. Wer die Energiewende retten will, muss sie sozial verträglich gestalten. Nur so ist auf Dauer die nötige Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erhalten. Über die Sinnhaftigkeit der Energiewende dürfte es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Die Nutzung der Kernkraft birgt unkalkulierbar hohe Risiken. Öl, Kohle und Gas stammen vornehmlich aus Regionen, von denen man sich politisch nicht abhängig machen sollte. Die Vorkommen fossiler Brennstoffe sind endlich, der zukünftige Preis ist ungewiss und ihre Verbrennung zur Stromerzeugung ist auch wegen der dabei entstehenden Emissionen ökologisch äußerst kritisch zu bewerten. Vor diesem Hintergrund ist das politische Projekt Energiewende nur zu begrüßen. Deutschland hat sich selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35% zu erhöhen. Bis 2030 soll der Anteil bereits auf 50%, bis 2040 auf 65% und bis 2050 schließlich auf 80% gestiegen sein. Diese Ziele lassen sich, wenn überhaupt, nur dann verwirklichen, wenn in sehr großem Maßstab in Forschung, Entwicklung und den Bau von Stromerzeugungsanlagen mittels regenerativer Energien investiert wird. Da stellt sich natürlich die Frage, wer für die Investitionskosten aufkommt und wer die Renditen einstreicht. Natürlich gibt es die Energiewende nicht zum Nulltarif. Auch wenn die Nutzung regenerativer Energien im Betrieb meist preiswerter als andere Stromerzeugungsformen ist, so schlagen bei der Umstellung doch zunächst die hohen Investitionskosten zu Buche. Diese Kosten werden bei jeder denkbaren Finanzierungsvariante immer umgelegt, sei es auf die Endkunden oder auf den Staat, sprich den Steuerzahler. Da kann die erneuerbare Energie noch so grün, nachhaltig und sinnvoll sein. Wer in Windkrafträder oder Solarstromanlagen investiert, der tut dies in der Regel nur dann, wenn er sich dadurch einen finanziellen Vorteil verspricht. In der heutigen Praxis tragen sowohl die Steuerzahler als auch die Endkunden die Investitionskosten der Energiewende. Dank erfolgreicher Lobbyarbeit ist lediglich die energieintensive Industrie größtenteils davon ausgenommen. Und man fasst sich wirklich an den Kopf, welche und wie viele energieintensiven Firmen angeblich im internationalen Wettbewerb stehen sollen. Der Endkunde subventioniert erneuerbare Energien über eine Umlage mit seiner Stromrechnung. Die Energiewende ist ein wichtiges und sinnvolles Projekt mit einer ganz erheblichen sozialen Schieflage. So sehr der Ausbau regenerativer Energien gesellschaftlich erwünscht ist, so sehr sollte auch darauf geachtet werden, dass dieses Mammutprojekt auch gerecht finanziert wird. Und es ist nun einmal nicht gerecht, wenn der Hartz-IV-Bezieher grün getünchte Steuersparmodelle von Besserverdienenden über seine Stromrechnung quersubventioniert. Schon heute können rund 600.000 Haushalte ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Energiearmut ist heutzutage kein Randphänomen mehr, sondern ein Alltagsproblem. Der ursprüngliche Gedanke, durch eine Verteuerung zu einem bewussteren Umgang mit der Energie anzuspornen, hat für die Millionen Haushalte am unteren Ende der Einkommensskala einen zynischen Beigeschmack. Sollte man die Haushalte nicht an anderer Stelle entlasten, droht die EEG-Umlage zu einem Politikum zu werden, mit dem vor allem CDU und FDP auf Wählerfang gehen werden. Passt Ihnen und Ihrer Klientel die Energiewende doch ohnehin nicht so recht ins Konzept. Die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat das Thema bereits als neue Kampagne aufgegriffen und präsentiert Lösungen, die ganz im Sinne der Industrie, aber sicher nicht im Interesse der Allgemeinheit sind. Solche Kampagnen nutzen geschickt die nicht nur gefühlte, sondern tatsächlich vorhandene soziale Schieflage bei der Energiewende aus. Wer aus guten Gründen am Wechsel zu regenerativen Energien bei der Stromerzeugung festhalten will, muss diesen Wechsel sozial ausgeglichen gestalten. Ansonsten gewinnen schon bald die Gegner der Energiewende die Lufthoheit über den Stammtischen. Und das wäre nun wirklich die denkbar schlechteste Entwicklung.
Das war ein Kommentar zum Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, kurz EEG, von Jens Berger von der kritischen Webseite nachdenkseiten.de. Gesprochen von Sabine Heckmann.
Immer noch haben bosnische Muslime nicht die gleichen Rechte wie die mehrheitlich serbische Bevölkerung. In Brijedor, einer Großgemeinde in der Republik Srpska im nordwestlichen Teil Bosnien-Herzegowinas, als dem politisch serbisch verwalteten Teil. Diskriminierung und Strafverfolgung sind eher die Regel als die Ausnahmen. Erst am 10. Dezember 2012 wurde eine friedliche Protestkundgebung der Frauenvereinigung ISWOR kurzfristig untersagt. Jasna Kosovic von der Gesellschaft für bedrohte Völker fasst für uns die wichtigsten Fakten zusammen.
Am Tag der Menschenrechte, gerade am 10. Dezember, wurde ein friedvoller Marsch der Bosniaken verboten. Und zwar in einer Stadt in Prijedor im Nordwesten Bosniens, wo vor 20 Jahren grauenvolle Kriegsverbrechen an bosnischen Muslimen, aber auch an Kroaten und anderen Minderheiten verübt wurden. Eine Stadt, wo etwa 15.000 Menschen im Bosnienkrieg zwischen 1992 und 1995 getötet wurden, darunter mehr als 100 Kinder und über 150 Frauen. Und die Organisatoren dieses Fußmarsches, etwa 8 Organisationen in Prijedor, wollten einfach dieser Opfer gedenken. Die Stadtverwaltung in Prijedor und der serbische Bürgermeister Pavic haben das aber verboten.
Warum hat die Stadtregierung das verboten?
Das ist im Prinzip eine konsequente Politik der Behörden, der serbischen Behörden in Prijedor, die versuchen oder die verneinen, dass in dieser Stadt Genozid an den Bosniaken verübt worden ist. Sie versuchen, die Verbrechen zu relativieren und auch mit angeblichen Verbrechen an den Serben gleichzusetzen. Sie versuchen durch Provokationen das einfach zu verneinen und zu sagen, das, was passiert ist, ist eigentlich, war kein Verbrechen an einem Volk, an einer ethnischen Minderheit.
Also ist dieses Verbot jetzt kein Einzelfall oder wie sieht das aus?
Nein, dieses Verbot ist kein Einzelfall, auch in der vergangenen Zeit. Also sie versuchen mit allen Mitteln, das zu verhindern. Also es existiert diese Kultur, also der Erinnerung gibt es nicht. Es gibt nur dieses Verschweigen der Verbrechen, diese Nichtwürdigung der Opfer in Prijedor und auch Zensurmaßnahmen bei deren Thematisierung. Und das ist ein großes Problem, nicht nur in Prijedor, sondern in ganz Bosnien, dass es diese Kultur der Erinnerung nicht gibt, die eigentlich als erster Schritt zur Verarbeitung dieser Verbrechen sein sollte. Ja, also das ist ein großes Problem.
Ja, mit welchen Diskriminierungen müssen bosnische Muslime dann generell rechnen oder wie sieht das jetzt aus in Prijedor?
In Prijedor sind noch in den vielen Strukturen der Stadtverwaltung und in den Institutionen die ehemaligen Kriegsverbrecher. Sie haben noch wichtige Funktionen inne. Die Angehörigen der Bosniaken, der bosnischen Muslime, aber auch der Kroaten haben Probleme, ihre Arbeitsplätze zurückzubekommen. Es werden keine Investitionen in die Dörfer, in die sie zurückkehren, gemacht. Es gibt keine Mittel im Stadthaushalt zum Beispiel für die Arbeit der Vereine der Überlebenden. Es gibt nur die Mittel für die, also ausschließlich für die Opfer des serbischen Militärs und serbische Verbände. Zum Beispiel das diesjährige Budget für die serbischen Veteranen beläuft sich auf 220.000 Euro. Aber für die zivilen Opfer des Krieges, für die Vereine, die sie für sie einsetzen, gibt es nichts. Warum? Weil die Opfer in Prijedor Bosniaken und Kroaten waren. Es gibt auch keine Gedenkstätten in dieser Stadt und in der Umgebung, wo so schlimme Verbrechen passiert sind, über 3.100 Menschen sind ermordet worden, aber es gibt keine Gedenkstätte für die Opfer der serbischen Militäreinheiten. Auch an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel gibt es vor Schulen und Institutionen nur Denkmäler für die serbischen Soldaten. Das ist eine Provokation und das ist ein Versuch, einfach die Angehörigen anderer Ethnien, anderer Minderheiten einzuschüchtern. Der Höhepunkt der Provokation ist, dass innerhalb des Geländes des ehemaligen Vernichtungslagers Trnopole ein großes Denkmal für die serbischen, zum Beispiel Soldaten, für die serbischen Opfer des Krieges errichtet wurde. Gerade an diesem Ort sind tausende Frauen und Kinder mussten leiden und haben die schwersten Traumata über sich ergehen lassen.
Radio Lora München sprach mit Jasna Kosovic von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die Diskriminierung von bosnischen Muslimen in Brisedor. Weitere Informationen gibt es unter www.gfbv.de.
Das Koblenzer Verwaltungsgericht hatte im Februar 2012 die Kontrolle von Personen nach Aussehen und Hautfarbe als rechtmäßige Praxis erklärt und die Existenz der rassistischen Praxis des Racial Profiling in Deutschland legitimiert. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat dieses Urteil Ende Oktober in einem Grundsatzurteil kassiert und festgestellt, dass es nicht zulässig sei, wenn die Polizei ohne Verdachtsmomente aufgrund der Hautfarbe eines Menschen diesen polizeilich behandelt. Dass es mit einer Entschuldigung der Polizei nicht getan ist, meint zumindest die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Tahir Della, Vorstandsmitglied bei der Initiative, hat mit Radio Korax darüber gesprochen.
Wir fordern ganz konkret die Abschaffung der sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrollen, weil wir der Meinung sind, dass genau diese Kontrollen eben Racial Profiling Vorschub leisten. Das sind jetzt so Punkte, die wir jetzt geändert haben in der neuen Petition. Und wir wollen versuchen, jetzt mit einer breiteren Öffentlichkeit, die wir jetzt inzwischen ja generiert haben, auch die Stimmenanzahl von 50.000 zu erreichen, damit wir auch dann wirklich in Petitionsausschuss, das heißt im Bundestag, öffentlich dieses Thema debattieren können.
Nun wurde ja das Racial Profiling schon vom Oberverwaltungsgericht Koblenz als rechtswidrig eingestuft. Was ist dann genau der Unterschied oder was ist das mehr, was Sie erreichen wollen mit der neuen Petition?
Die Entscheidung in Koblenz am 29. die war ja im Prinzip jetzt ganz spezifisch auf den Fall, dass der eine Polizeibeamte eben tatsächlich zugegeben hat, dass der ausschlaggebende Grund der Kontrolle die phänotypischen Merkmale, sprich, wie er es gesagt hat, die Hautfarbe des Klägers waren. Und das hat der Senat als rechtswidrig gekennzeichnet und deswegen das Urteil aufgehoben, die Entscheidung, die erste Entscheidung in Koblenz. Was wir wollen, ist ja eine generelle Abschaffung dieser Polizeimaßnahmen, weil wir natürlich der Meinung sind, selbst wenn die Polizei es nicht explizit zugibt, dass sie aufgrund äußerer Merkmale oder Zuschreibungen Menschen kontrolliert, findet dieses Racial Profiling halt trotzdem nur statt. Und das ist ja kein neues Thema. Das Thema ist ja jetzt nicht irgendwie in die Öffentlichkeit geraten oder wird von den Betroffenen thematisiert durch den Fall Koblenz oder so, sondern das ist ja schon ein ganz altes Thema, sage ich jetzt mal, in der Community. Und das muss generell behandelt werden und nicht jetzt bloß im Einzelfall.
Kann man denn überhaupt gewährleisten, dass Polizisten nicht trotzdem, selbst wenn es verboten ist, nach Hautfarbe, nach Haarfarbe, nach anderen äußeren Merkmalen Menschen kontrollieren?
Man kann sowas natürlich generell nicht gänzlich verhindern oder vermeiden. Was man allerdings machen kann, man kann zum Beispiel unabhängige Meldestrukturen oder Beschwerdestrukturen schaffen beispielsweise, wie es in England beispielsweise erreicht worden ist. Man kann die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der Schulung bereits sensibilisieren für bestimmte Themen, wie Rassismus beispielsweise funktioniert, wie er sich manifestiert, wie ich ihn vermeiden kann als weißer Mensch beispielsweise. Also man kann eine ganze Menge machen, um das eben abzubauen. Rassismus wird man nie gänzlich in allen Sparten, in allen seinen Facetten oder so verhindern können. Aber man kann natürlich eine ganze Menge tun, um ihn zurückzudrängen oder aus den Köpfen rauszubringen von den Menschen.
Sie haben gerade die Meldestrukturen in England angesprochen. Was sind das für welche?
Zurzeit ist es in Deutschland so, wenn ich mich von der Polizei ungerecht behandelt fühle oder jetzt Schlimmeres passiert ist oder so, kann ich mich im Prinzip nur bei den polizeiinternen Strukturen darüber beschweren. Macht aus der Erfahrung her kaum Sinn. Es gibt kaum Fälle, wo bekannt worden ist, dass das irgendwelche Konsequenzen hatte. die Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamten. In England ist es so, es gibt unabhängige Strukturen, die außerhalb der Polizei ist, wo man sich beschweren kann. Diesen Beschwerden wird dann auch entsprechend nachgegangen. Es gibt verbindliche Beschwerdestrukturen, die auch dann wirklich die Konsequenz haben, dass die Polizistinnen auch tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden sollten, falls ihnen nachgewiesen werden kann, dass sie sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Es gibt zum Beispiel einzelne Maßnahmen, wie dass es eine Art Report gibt, wieso Polizeibeamtinnen Menschen kontrollieren. Die müssen also festhalten, nicht bloß den Tag und Uhrzeit etc., sondern auch tatsächlich, wieso haben sie jemanden kontrolliert. Wenn sich daraus ableitet, dass Kontrolle durchgeführt wird, aus rassistischen Zuschreibungen hin zum Beispiel, gibt es Beschwerdemöglichkeiten oder auch hat das Konsequenzen auch für den Polizeibeamten. Also es gibt eine ganze Menge. Das wurde damals in Gang gebracht durch den Fall von Stephen Lawrence, wo klar wurde, es gibt einen ganz schwer verankerten strukturellen Rassismus in der englischen Polizei und das dem wurde entsprechend auf zivilgesellschaftlicher Ebene, aber auch auf staatlicher Ebene begegnet.
Kann man konkret Erfolge davon sehen?
Kann man auf jeden Fall, weil natürlich durch die Möglichkeit, dass die Beschwerden auch Konsequenzen haben für die Polizeibeamtinnen im Zweifelsfall, melden sich natürlich auch mehr Betroffene. Und es gibt Fälle, wo eben dann die Polizeibeamtinnen zur Rechenschaft gezogen worden sind. Und es gibt auch im Verhalten der Polizei ablesbare Veränderungen. Also der Umgang da hat sich auch deutlich verbessert, laut der NGOs in England. Es ist natürlich jetzt nicht so ein heiterer Sonnenschein, aber es hat sich eine ganze Menge in der Wahrnehmung der Polizei geändert, weil ja auch hier momentan in Deutschland von Zurückgewinnung von Vertrauen gesprochen wird. Es gibt ein höheres Maß an Vertrauen in den Strukturen, was man hier in Deutschland momentan halt überhaupt nicht feststellen kann.
Für viele Menschen stellt es in Deutschland überhaupt kein Problem dar, dass auf sogenannten Einwanderungsrouten besonders nach People of Color geschaut wird. Also diese Menschen sagen dann meist, naja, Illegale, die sind eben häufig nicht blond, nicht blauäugig, nicht mitteleuropäisch blass. Könnten Sie dann sagen, dass die deutsche Gesellschaft deshalb vom Rassismus geprägt ist?
Ich denke, natürlich gehört Rassismus, ist Bestandteil dieser Gesellschaft. Es gibt eine Wahrnehmung von Rassismus. Es gibt aber auch leider zum Teil kein besonders großes Problembewusstsein über Rassismus. Und jetzt so diese Ausrede, versuche jetzt zu sagen, okay, diese Kontrollen treffen ja nur bestimmte Routen oder bestimmte Strecken, dem ist halt tatsächlich nicht so. Es ist flächendeckend, wird hier kontrolliert, es wird auch ganz gezielt Leute kontrolliert, egal ob sie jetzt erkennbar irgendwie eingereist sind oder illegalisiert sind oder so. Man kann nicht davon sprechen, dass es wirklich eine konkrete Polizeimaßnahme ist. Es ist ein rassistisches Denkmuster, was dem zugrunde liegt und so kommt es auch bei den Betroffenen an.
Auf Ihre Unterschriftensammlung, Petition im Allgemeinen, haben Sie da Reaktionen bekommen aus der Bevölkerung, aus betroffenen Kreisen?
Ja, absolut. Also wir stehen ja als Interessenverband natürlich auch in ganz engen Kontakt mit anderen Organisationen, Flüchtlingsorganisationen, Migrantenorganisationen etc. Da gibt es ein großes Feedback. Die Organisationen und einzelnen Personen und Aktivistinnen sind sehr dankbar, dass sie das Thema so in die breite Öffentlichkeit getragen haben. Und wir wiederum sind auch sehr dankbar für die Unterstützung, weil natürlich das für die ISD alleine nicht machbar gewesen wäre. Und wir haben jetzt bei öffentlichen Veranstaltungen starken Zuspruch bekommen. Und das widerspricht eben auch dem Innenminister in Hessen, der zum Beispiel gesagt hat, ja, die hessische Polizei hat kein Problem mit Rassismus. Die Betroffenen sprechen von was anderem. Also sie sprechen tatsächlich davon, dass es ein großes Vertrauensdefizit gibt gegenüber der Polizei, dass man sich sehr oft rassistisch behandelt fühlt und dass es auch tatsächlich so ist, dass man sich halt im Prinzip mit Rassismus nicht wirklich beschäftigt in Deutschland. Und da ist die Polizei natürlich nicht die einzige Struktur.
Wie geht es denn dann nun weiter mit Ihrer Petition?
Es gibt einen direkten Link, der heißt Stoppt mit Doppel-P-Racial-Profiling.de. Dort ist der direkte Link zum Petitionsausschuss, beziehungsweise zum Bundestagsseite des Petitionsausschusses zu sehen. Dort kann man die Petition bitte unterschreiben. Wir werden jetzt natürlich ganz breit mobilisieren nochmal über die entsprechenden Verteiler und Organisationen, um dieses Unterschriftenziel von 50.000 zu erreichen. Die Unterschriftenliste oder die Petition ist jetzt 4 Wochen lang online und dann, wenn die Unterschriftenaktion abgeschlossen ist, wird die dann nochmal im Bundestag eingereicht, im Petitionsausschuss. Die Obmänner der Grünen und der Linken haben bereits signalisiert, dass sie das unterstützen wollen und wir hoffen dann, dass dieses Thema dann letztendlich auch im Bundestag verhandelt wird und diskutiert wird und entsprechende Schritte eingeleitet werden.
Welche Schritte wären das?
Wie gesagt, also unsere Forderungen umzusetzen, wie zum Beispiel Abschaffung der verdachtsunabhängigen Kontrollen beispielsweise, Einführung von Antirassismus-Trainings bei der Polizei, bei der Schulung, dass Hate Crimes oder rassistisches Polizeiverhalten auch ins AGG, also ins Gleichstellungsgesetz aufgenommen wird und halt entsprechende begleitende Maßnahmen, um halt Rassismus, der auch in der Polizei existiert, abzubauen.
Bis zum 18.12.2012 ist eine Mitzeichnung der Petition noch möglich. Weitere Informationen unter www.stoppt-racial-profiling.de. Das war das ZIPFM am 13. Dezember 2012, zusammengestellt von Coloradio Dresden. Alle Beiträge könnt ihr nachhören auf www.freie-radios.net.